Diese Episode des Corporate Entrepreneurs Podcast wird präsentiert von Semba Computersysteme GmbH. Seit 35 Jahren bietet Semba modulare Buchhaltungs- und ERP-Softwarelösungen für Unternehmen, soziale Einrichtungen und Steuerberater an. Semba begleitet auch euch benutzerfreundlich und zuverlässig bei der Digitalisierung eurer Finanzbuchhaltung und im operativen Tagesgeschäft. Mithilfe KI-gestützter Komponenten in der Software löst Simba für euch aktuelle Themen wie das Umsetzen der E-Rechnungspflicht und ermöglicht mit Funktionen wie dem intelligenten Buchen Plus eine deutlich höhere Automatisierungsgrad als vergleichbare Softwareanwendungen. Ihr wollt mehr Informationen rund um KI im Allgemeinen und wollt euch vielleicht auch darüber informieren, wie KI bei Simba zum Einsatz kommt und was Simba Software so revolutionär macht. All das findet ihr unter www.simba.de/revolution. Und natürlich packen wir den Link auch in die Shownotes. Und wer noch mehr über Simba erfahren möchte und auch wie sie selbst Innovation ja bei sich im Unternehmen gestalten, dem möchte ich die Folge 42 ans Herz legen des Corporate Entrepreneurs Podcast, denn da war Michael Briel zu Gast. Er ist der Geschäftsführer der Simba Computersysteme GmbH und gibt uns da einen tiefen Einblick. Also, jetzt viel Spaß mit der folgenden Episode.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Corporate Entrepreneurs Podcast. Das dritte Mal insgesamt, dass wir vor Ort sind und das jetzt natürlich auch dem bedingt, dass ich in Hamburg bin seit neuester Zeit und umso mehr freut es mich mehr, dass wir die Folge mit dem lieben Michael hier vor Ort aufnehmen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Michael, du bist seit ja, jüngerem Geschäftsführer bei der Pronach & Compound GmbH aus Hamburg und ja, ich würde sagen, du kannst dich am besten selber vorstellen. Mach das doch gerne einfach mal.
Klar, gerne. Ja, danke für die Möglichkeit hier. Hat mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast, ob wir mal zusammen was machen. Sehr, sehr spannende Projekte. Ja, Michael Pachter, ich bin 32 Jahre jung, wenn man das noch jung nennen darf. Ich glaube schon. Bin verheiratet mit der besten Frau der Welt, Vater eines kleinen süßen Hundes. Bin Mitglied der Hamburger Wirtschaftsunion und auch Mitglied der jungen Unternehmer in Deutschland jetzt seit kurzem hier im Metropolkreis Hamburg. Die Gründe dazu will ich nachher gerne nochmal erläutern. Bin jetzt mittlerweile seit fast anderthalb Jahren Geschäftsführer hier in der Firma Pronachem, seit über zwei Jahren vor Ort in dem Unternehmen und habe jetzt ja, jüngst die Produktion übernommen. Genau, wir haben hier ungefähr 50 Mitarbeiter. Ja, das hängt auch immer so ein bisschen davon ab, welche Produkte wir gerade fahren, wie viele Leute wir noch von extern brauchen, wie die Auslastung ist. Ja, in den letzten zwei Jahren weißt du ja selber, was in der deutschen Wirtschaft los ist. Da hat man eher kein neues Personal aufgebaut. Ja, wir fahren hier Umsätze von ca. 50 bis 85 Millionen Euro. Das ist alles immer abhängig davon, wie die Preise auf dem Markt gerade sind. Ja, viel entscheidender bei uns ist eigentlich die Tonnage. Da zeichnet sich auch unser Wachstum ab. Ja, das so zu mir in Kürze.
Mhm. Du hast schon gesagt, du bist jung in der Geschäftsführung und du hast ja selber eigentlich gar nicht den Hintergrund eines Familienunternehmens oder eines Familienunternehmers, bist aber trotzdem da reingekommen. Wie ist das passiert? Und was hast du vorher gemacht?
Ja, das ist sehr spannend. Ich komme eigentlich aus einer Ärztefamilie. Also wirklich bei mir war alles dabei, Zahnärzte, Dermatologen, Notärzte, alles. Ich bin irgendwie nie so richtig warm geworden mit Medizin.
Endlich.
Weiß ich nicht. So, ja, die Noten haben es auch nicht zugelassen damals. Das gehörte auch dazu, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind. Ich kam irgendwann auf die Idee, wie so ziemlich jeder nach dem Abi, wenn er noch nicht so richtig die Idee hatte, BWL zu studieren, weil ich einfach mal Grundlagen haben wollte. Ja, in der Schule hat mir das immer gefehlt, dieses typische Wirtschaftswissen. So, man hat Zeitung gelesen, aber wusste eigentlich nie, okay, wie vergleiche ich jetzt eigentlich verschiedene Zeitungen? Was heißt Betriebswirtschaftslehre eigentlich wirklich? Ja, und wie funktionieren Unternehmen? Dadurch, dass Ärzte eben nicht gerade Unternehmer sind und sich nicht mit Zahlen auseinandersetzen, das kenne ich ja von der Familie, mich hat es immer interessiert. So. Und dann BWL habe ich dann so ein bisschen von dir, dass ich gemerkt habe, okay, wir sind gerade im Break. Ich habe ja angefangen zu studieren 2011, 2012, so roundabout. Mhm. Und da waren viele Unternehmen im Durchbruch. Da kam so dieser Begriff Digitalisierung oder digitale Transformation vielmehr auf. Und so habe ich gemerkt, okay, ich brauche einen Studiengang im Master dann, der da so in die Richtung geht. So habe ich dann Sustainable Marketing and Leadership studiert, was ein klassischer ja, Studiengang ist, wo du eigentlich beigebracht bekommst, wie moderne Unternehmensführung funktioniert. Mhm. Und um moderne Unternehmensführung umzusetzen zu können, musst du erstmal verstehen, wie alteingesessene Unternehmen eigentlich funktionieren und wie sie besser funktionieren können. Und das hat mir der Master dann letzten Endes ein bisschen näher gebracht. Hab dann im Master begleitend anderthalb Jahre bei der Firma Ernst & Young, bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hier in Hamburg gearbeitet, als Werkstudent, ganz klassisch. war dort erst in der Fördermittelberatung und bin dann rüber in die Automotive-Beratung. Das war so ein bisschen Mobility Services, nannte sich das, weil ich einfach in meinem Herz, oder mein Herz schlägt für Autos, ja, schon seit Kindesalter. Und ich wollte da irgendwie näher ran. So, und so bin ich dann dahin gekommen, habe in dieser Mobility Services Unit so ein bisschen Studiumswissen anwenden können, weil es darum ging, die deutschen traditionellen Automobilbauer auf die Zukunft der Mobilität vorzubereiten. Ja, da kam gerade das Thema E-Mobilität auf und Carsharing, solche Geschichten. Ja, mir war das zu trocken und ich wollte dann irgendwie so in die Praxis und ich wollte die Sachen, die ich mache, auch anfassen können. Und so bin ich dann zum Mercedes-AMG gekommen. Das ist ja eine Tochter
Die
der.
Liebe des Autos zieht sich durch.
Absolut. Ist eine Tochter der Daimler AG, spezialisiert so auf Luxus-Sportwagenbau. Und habe dort dann eigentlich erste Berührungspunkte mit Software gehabt. Also wieder eine ganz andere Drehung. Klar, wie man so ist, man kriegt irgendwann das Angebot. Dann sieht man, okay, Vertriebsabteilung, AMG, Vertriebsplanung, Steuerung, da gehst du mal hin.
Also Software, nicht die Software, die im Auto ist, sondern mehr die
Richtig.
Software in der Verwaltung, im Vertrieb.
Genau. Business Intelligence ist der Begriff. Das heißt Datenvisualisierung. Habe dort ganz schnell irgendwie den Hut aufgesetzt bekommen. Klar, weil ich der Neueste war und keiner Lust drauf hatte. So, das war dann so mein Baby, was ich gleich bekommen habe. Und da habe ich das Unternehmen so weg von der Excel-Welt gebracht hin zu wirklich Tableau, ist dir vielleicht ein Begriff, ist ein Datenvisualisierungstool. Und wir dann zig Projekte begleitet, wo wir dann letzten Endes das Tableau-Umfeld ausgebaut und ja, aufgebaut haben. Da war ich dann, ich glaube, gute 1,5 Jahre, bis ich dann Mitarbeiter der Firma wurde, bei der ich vorher Kunde war. Es war ein Berliner Unternehmen, was in einer starken Wachstumsphase damals war. Und das Unternehmen hat sich auf Datenvisualisierungs Consulting und Implementierung spezialisiert. Und die haben dann jemanden gesucht, der den Bereich in Süddeutschland ausbaut, weil Berlin kommt jetzt nicht so häufig nach Stuttgart. Ja. Das habe ich dann auch gemacht. Im Laufe der 3,5 Jahre, wo ich bei der Firma war, habe ich dann irgendwann die Verantwortung für Süddeutschland übernommen, dann letzten Endes für Süddeutschland, Österreich und die Schweiz, da Kunden aufgebaut, ausgebaut und irgendwann letzten Endes dann so ziemlich als es meinem direkten Vorgesetzten, der auch gleichzeitig den Vertrieb geleitet hat, Geschäftsführer war, gesundheitlich nicht so gut ging, habe ich eigentlich erste Berührung gehabt mit einer Geschäftsführung, weil ich dann mit dem zweiten Geschäftsführer wirklich auf Augenhöhe zusammengearbeitet habe und gemerkt habe, dass ich mich darin viel besser wiederfinde, als in jetzt einer klassischen Vertriebsposition oder einfach, ich sag mal so, in diesem Job. So. Und dann habe ich noch einen kurzen Abstecher gemacht, zu einer Softwareentwicklung in Polen, also so ein bisschen die Vorstufe eigentlich von Datenvisualisierung. Die haben jemanden gesucht, der den deutschen Markt aufbaut. Völlig cooles, crazy Unternehmen. Die waren holokratisch organisiert. Sagt dir bestimmt was,
Sag
ja?
mir was, ja.
Netflix, no rules, so nach dem Motto, ja?
Viele demokratische Entscheidungskreise.
Total crazy. Wir haben wirklich so Entscheidung oder vielmehr Abteilungskreise gehabt und nicht Abteilung. Und diese Kreise hatten immer einen Vertreter. Und wenn du quasi der Vertreter des höchsten oder eines der höchsten Kreise warst, warst du gleichzeitig im Lenkungsausschuss des Unternehmens. Und wir haben darüber bestimmt, wie viel Gewinne sich die Inhaber dieser Firma ausschütten dürfen. Die haben bei uns gepitcht, dass sie ihr eigenes Geld aus dem Unternehmen kriegen. Aber ganz, ganz crazy. So, die Mentalität hat aber leider nicht zu deutschen Kunden gepasst und dementsprechend war dann relativ schnell klar, dass die Wege nicht so pari miteinander gehen, ja. Und so kam dann irgendwann das Gespräch mit meinem Schwiegervater, der letzten Endes Inhaber der Holding oder Vorstand der Holding ist, zu der die Firma Ponachem hier gehört, ja. Die Holding ist zum großen Teil in Familienhand und dann kamen so ja die ersten Gespräche auf, weil man so diskutiert hat. Hier hat sich vieles verändert. Corona, klar, hat das ganze Geschäft verändert von einem sehr kontinuierlichen, planbaren Geschäft, was gängige Höhen und Tiefen hatte, die man vorher immer schon kannte. Ja. Ganz saisonales Geschäft. Januar zieht das Geschäft voll an. Die Leute machen sich die Lager voll, weil die Preise meistens zum Sommer hin steigen, bis dann irgendwann Sommer noch kommt. Klar, alle gehen in Urlaub, Ferienzeit. Niemand kümmert sich nochmal um neue Aufträge oder sonstiges. Die sind dann eher so ab September eingetaktet. Geht runter. Im September ist dann nochmal Hard Selling dran, bis dann im Dezember so langsam das Geschäft ausläuft, weil die Kunden ihre Bilanzen verbessern wollen und somit rausgehen. Und Corona hat es komplett verändert. Es gab eine absolute Knappheit an Waren. weshalb das Händlergeschäft florierte. Ja,
Mhm.
wer Ware hatte, war der König. Und so, ja, kam man dann auf die Idee, dass man sich gedacht hat, Mensch, oder vielmehr der Inhaber, also mein Schwiegervater, wie entwickelt sich das Ganze jetzt weiter und welchen Part kann die Familie hier einnehmen? Ja. Es ist auch so, meine Frau und mein Schwager zum Beispiel arbeiten in der Holding. Ja, die sind viel stärker strategisch unterwegs, sind nicht in dem Operativen. Deswegen hatten die auch nie wirklich Interesse, hier in dieses Unternehmen einzusteigen. Und dazu kommen wir ja nachher bestimmt noch. Es ist hier sehr viel tägliche operative Arbeit. Das Strategische ist eher so, wenn die Zeit dafür übrig bleibt. Ja, ja, nach einigen Gesprächen wurde es dann so ein bisschen emotional, weil das Unternehmen hier besteht seit über 60 Jahren. Und es wäre super traurig, so ein Unternehmen nicht weiterzuführen, sondern einfach zu verkaufen, es irgendeinen Großinvestor zu geben. Ja, in der Recyclingbranche kaufen gerade die ganzen großen Recycler, ist eine Veolia, ist eine Remondis, so auch die Großchemie-Recycler auf, gerade wenn sie so spezialisiert sind wie wir. Und das war so dann der Gedanke, was macht man? Ja, und hier sind Mitarbeiter, die sind seit über 40 Jahren hier. So, da habe ich mir nachgedacht, boah, wenn ich jetzt 40 Jahre in einem Unternehmen wäre, und das war immer so geführt, der verlängerte Arm meiner Familie, das gibt man nicht einfach auf. So. Und dann wurden wir uns relativ schnell nicht, also der Prozess war locker 1,5 Jahre, ja.
Aber
Aber
für eine
irgendwann,
Nachfolge ist das grundsätzlich erstmal schon schnell, ne?
ja, wir wussten beide, dass wir eigentlich wollen. Ja, die ganze Familie und ich wusste das, und aber so der Zeitpunkt, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und das war dann der richtige Zeitpunkt. Insbesondere aus dem Grund, dass zu der Zeit, als ich dann eingestiegen bin, schon bewusst war, dass der eine Geschäftsführer, wir hatten hier zu der Zeit zwei Geschäftsführer, noch 2,5 Jahre Amtszeit hatte, wenn er dann nicht verlängern würde. Und der andere roundabout 7 Jahre, würde ich sagen. So. Und dieses Wissen hier aufzusaugen, das nimmt schon Zeit in Anspruch. Und so, ja, war dann der Zeitpunkt dann eigentlich der richtige. Ja.
Jetzt hast du sehr viel über deine Geschichte erzählt und gesagt, das Unternehmen gibt es seit 60 Jahren. Ihr seid in der chemischen Kunststoffbereich aktiv, habt eine Holding darüber. Wir hatten es soeben schon, ihr seid auch im Handel aktiv und neben mir hier, wir sitzen gerade bei Michael im Büro, stehen ganz, ganz viele Glasflaschen mit verschiedenen Kunststoffen drin, wie ich mal vermute, die ihr hier verarbeitet. Was macht ihr denn eigentlich genau?
Ja, wir haben zwei Sparten hier bei uns. Die ältere Sparte ist das sogenannte Compounding, ja, die Compoundierung. Compounding ist erstmal ein ganz großer Begriff. Das ist eigentlich letzten Endes die Veränderung eines Kunststoffs, wenn man das so ganz banal ausdrücken möchte. Ja. Klassisches Beispiel ist bei Neuware. Ich möchte ein Produkt herstellen, was sehr stark der Sonneneinstrahlung ausgelastet ist. Das heißt, ich nehme einen Kunststoff, der UV verstärkt werden kann, dann kommt ein UV-Stabilisator hinzu und dann ist ein Kunststoff schon kompoundiert, ganz banal gesagt. Was wir machen ist, wir sind in der Recyclingwelt. Das heißt, wir waren schon nachhaltig, als das Thema Nachhaltigkeit noch gar kein Thema war in den 60ern. Ja?
Aus Wirtschaftlichkeit wahrscheinlich, aber.
Genauso ist es nämlich. So. Das Geschäft läuft so ab. Recycling, ganz kurz für die Zuhörer erklärt, ist, es gibt zwei Arten von Recycling. Post-Consumer Recycling, PCR, das ist, was wir jeden Tag in den gelben Sack reinwerfen. Damit haben wir nichts zu tun mit diesen Abfällen. Wir sind im Post-Industrial Recycling. Das heißt, wir kaufen Produktionsabfälle auf und kennen dadurch auch die Quellen unserer Materialien. Müsst ihr euch vorstellen, ein Autohersteller kann uns ja genau sagen, welches Material er einsetzt, um beispielsweise ein Armaturenbrett herzustellen. Und dann wissen wir, okay, das ist eine Qualität, ein Material, mit dem wir hier arbeiten können. Diese Mahlgüter, ja, die daraus entstehen, also das heißt, diese Produkte werden vermahlen, werden in Form, ich sag mal so, in so halben 1-Cent-Stück Größen vermahlen und von Mahl betrieben. Und diese kaufen wir auf. Ja, hier kommen jeden Tag LKW an, die uns diese Rohmaterialien liefern. Und dieser Einkauf hat ganz bestimmte Normen, welche Materialien sie einkaufen, weil wir auch Typware ähnliche Compounds haben. Das heißt, wenn du Neuware kaufst, die ist ja reproduzierbar, die ist wiederholbar. Das ist ja genauso wie wenn du eine Schraube im Baumarkt kaufst, ja. Und das ist im Recycling sehr schwer darzustellen, ja, insbesondere in diesem PCR, was wir nicht machen, weil du ja die Quellen sich teilweise mischen oder auch nicht bekannt sind. Bei uns sind Und wir haben unsere Produkte, die du hier auch sehen kannst, angelehnt an Neuwagenprodukte, weil es natürlich Anwender gibt und Anwendungen, die auf dieser Typware jahrelang produziert werden.
Was sind das beispielsweise für Anwendungen, die ihr auch bedient?
Wir sind am stärksten im Baugewerbe und dort in der Rohrnische. Ja, wir machen Kabelschutzummantelungen, wir machen Rohre verschiedenster Art. Das ist unser Steckenpferd, das ist das sogenannte HDPE, Polyethylen. Das macht circa 2/3 unserer Produktion aus. Dann sind wir im Polystyrolmarkt unterwegs. Typische Anwendung sind da zum Beispiel Möbelfüße, ja, die schwarzen Füße, die du kennst, unterm Küchenbau oder unterm Sofa. Und wir sind im ABS-Bereich unterwegs, beispielsweise in der Automobilindustrie, Nichtsichtteile, wo Kabel reingeklickt werden, solche Geschichten. Aber zum Beispiel auch eine Fernsehfernbedienung ist zu, ich würde sagen, 90% aus ABS. Ja, es ist einfach ein Kunststoff, der sehr verbreitet ist, wo es aber auch viele Abnehmer für gibt. Das Allerwichtigste ist aber für diese Kunden, sie müssen sich darauf verlassen können, dass die Produkte oder der Kunststoff, den wir liefern, in wiederholbarer, gleichbleibender, sortenreiner Qualität geliefert werden kann. Und das können in Europa nicht viele. Also da sind wir wirklich europaweit auch Branchenführer in dieser Nische. Die andere Sparte ist die Handelssparte, die wir haben. Das ist die jüngere Sparte bei uns. Das machen wir jetzt seit circa, oh, ich kann es gar nicht sagen. Ich würde sagen, es geht bald ins 20. Jahr. Dort kaufen wir ganz normal bei der Großchemie Großmengen ab und verteilen sie auf den deutschen Mittelstand, eigentlich auf dem europäischen Mittelstand, haben dort unsere Kunden, die halt Kleinstmengen benötigen, die unattraktiv sind für die Produzenten direkt. Wir haben eine offizielle Distribution von der Total, wo wir als Händler agieren, ja, und dort deutschlandweit diese Produkte vertreiben. Genau.
Wie viel Prozent von
Genau.
den Kunststoffen, beispielsweise den Füßen an den Stühlen oder du hast gesagt Rohre, Fernbedienung, wie viel ist davon recycelt oder kommt aus Altkunststoff? Kann man das so ungefähr sagen?
Ist in jeder Branche anders. Ja, ist die Frage, wie offen so eine Branche dafür ist, ja, und wie offen das Unternehmen ist. Wir haben Kunden, die produzieren ihre Rohre mittlerweile nur noch ausschließlich aus unserem Material. Wir haben Kunden, die fügen 50% bei. Wir haben Kunden, die fügen 10% bei. Ja. Skandinavien ist super committed zu grünen Produkten. Die zwingen uns dazu, jetzt noch nachhaltiger zu werden. Das heißt, mach doch mal Projekte mit diesem PCR-Material. So, versuch doch mal. Wir machen Forschung mit euch zusammen, betreiben wir. In Deutschland habe ich einen Kunden. Ich hatte ein geniales Projekt mit dem. Ja, da haben wir den Rolls-Royce unter den Kunststoffen ersetzen können durch unser ABS-Material. Wir waren vor Ort, haben ordentlich Material denen zur Verfügung gestellt, standen neben der Maschine, die Teile kamen aus unseren Produkten raus. Ich stand daneben und sagte, Leute, das ist besser als euer Kram, als die Neuware. Dann kam der Test, 3 Monate lang wurden die Materialien auf Herz und Seele geprüft, unter UV-Strahlung, Regen, war eine Outdoor-Anwendung. Alle Tests bestanden. Ich habe mir schon gedacht, das wird das Projekt, damit gewinnen wir Preise. Ja, dann kam aber deren Marketingabteilung, die gesagt hat, das können wir gerne machen, aber wir brauchen die und die Ralfarbe in Grau und das garantiert auf alle Chargen, die hier geliefert werden, mit einer Abweichung von Delta 1. Wir können keine Farben einstellen, weil das Material, was wir bekommen, das ist bunt, das ist mal weiß, das ist mal transparent, es ist unmöglich, es ist möglich. Na, für uns aktuell unmöglich, unsere Qualitätsstandards, was ich anfangs gesagt habe, zu halten, wenn wir uns jetzt auch noch auf die Farbe konzentrieren würden. Und du musst dir vorstellen, dass der Kunde, die Marketingabteilung, eine größere Macht hatte als die Nachhaltigkeitsabteilung und auch die Einkaufsabteilung, weil sie Geld gespart hätten mit unseren Produkten. Und es hieß, nein, das Projekt werden wir nicht weiterverfolgen.
Ist es letzten Endes wirklich die Macht der Marketingabteilung oder schon noch des Kunden oder des Konsumers, der nachfragt, der vielleicht mit dem Thema neu eine höhere Qualität verknüpft oder meinst, wir sind gesellschaftlich darüber hinaus? Also woher kommt das Problem darin, wenn es ja nicht die Qualität ist?
Also bis ins Jahr 2023 hat Nachhaltigkeit einen Rang erfahren in der Kunststoffindustrie, dass der Preis plötzlich keine Rolle mehr gespielt hat. Das heißt, die Leute waren sogar bereit dafür, für recyceltes Material mehr Geld zu bezahlen als für Neuware. Bis an den Punkt, wo die Wirtschaftskrise begonnen hat,
Und das Geld knapp wurde bei uns allen in den
das
Taschen.
Geld knapp wurde und die Materialien auch wieder verfügbar waren und zu Preisen, die sehr niedrig waren, wo ein Recycler gar nicht gegen anarbeiten kann. Ja, weil du musst dir vorstellen, Ware muss transportiert, erstmal vermahlen werden, transportiert werden, gewaschen werden, aufbereitet werden, vielleicht noch ein zweites Mal gewaschen werden, veredelt werden. Da kommen unfassbar, und wenn ich dann noch darüber rede, dass ich die Farben sortieren möchte davor und wirklich da jedes Mal eine neue Rezeptur für die Farbe auch noch anfertige, das muss ja auch erstmal bezahlt werden. Und ich würde sagen, damit sich das alles lohnt, ist recycelte Ware müsste theoretisch mindestens 30% teurer sein als Neuware. Die Bereitschaft dazu ist gleich null. Und deswegen sieht man auch, dass plötzlich diese angebotene Menge an recycelter Ware riesig ist, die Nachfrage total gering und deshalb die Preise fallen, weil die ganzen Verarbeiter, die jetzt wirklich in diesem Post-Konsumer-Markt, den ich genannt habe, der ist da insbesondere sehr stark. Ja, das sind Warenströme, die haben Verträge abgeschlossen, die gehen über 3, 5, 10 Jahre. Die Ware kommt dauerhaft an, keiner nimmt sie ab. Die Maschinen müssen aber laufen und das ist ein riesiges Problem. Ja.
Wie hoch ist denn der Aufwand in dem im Recycling jetzt gerade auch im Verhältnis zur Neuproduktion? Man könnte ja überspitzt sagen, dass ja vielleicht das Recycling sogar energieintensiver ist oder aufwendiger als Neuproduktion. Ist das so? Also was ist der wichtigste Faktor? Geht es vor allem dabei, den Rohstoff zu schützen, den wir haben, indem man recycelt, oder ist das vor allem auch ein Thema der ja, Energieintensivität? Okay.
Ja, natürlich ist es energieintensiv, extrem energieintensiv. Die Energiekosten treffen uns hier auch extrem, das merkt man. Nichtsdestotrotz, ich meine, Kunststoffe entstehen in einer Polymerisation. So ein Katalysator, der die Monomere dann letzten Endes zu Ketten bindet, ist extrem energieintensiv. Das heißt, das erste Leben eines Kunststoffgranulats ist deutlich energieintensiver, wenn man jetzt den reinen Prozess betrachtet. Hinzu kommt noch, wir haben die CO2-Bilanz unserer Produkte ist 10-mal kleiner als die von Neuware. Ja?
Okay,
Also wir haben ein
beeindruckend.
Zehntel des CO2-Fußabdruckes, Gate to Gate. Das ist ja das Einzige, was wir messen können. Ja? Natürlich alles spricht für Recycling, aber dagegen spricht auch, wenn wir jetzt uns die EU-Ziele so anschauen, die vorgegeben werden, die Mengen, die wir bräuchten dafür, die haben wir gar nicht. Somit ist es ganz klar, Energie oder Energieintensivität spielt eine erhebliche Rolle, definitiv, ist aber langfristig gesehen unter den Aspekten der Nachhaltigkeit definitiv gegeben. So, also es lohnt sich zu recyceln.
Und ist das, du hast gesagt, in Schweden wird das hauptsächlich gemacht oder ist es viel akzeptierter? Wie sieht da so grundsätzlich der europäische Markt aus? Gibt es da noch größere oder andere Unterschiede in den verschiedenen Märkten? Was sind da auch da eure favorisierten Märkte für eure Produkte?
Also im Handelsbereich sind wir auf Deutschland limitiert. Ja, wir haben eine Distribution für Deutschland. So, die Ausländer haben ihre Distribution. Da kann ich keine Vergleiche zu ziehen, nur was man vom Hörensagen, aber ja, und was man so in den gängigen Zeitschriften liest. Im Recycling ist es so, dass natürlich die Skandinavier da absolute Vorreiter sind. Die leben Nachhaltigkeit, auch in den Produkten, auch in ihrem Lebensstil. Wenn du dir anschaust, wie die Müll trennen und Müll aufarbeiten, sind die.
Und trennen tun wir Müll ja auch, nur die Aufarbeitung ist das Problem,
Das ist
ne?
genau das Problem. Ja, das ist ja, es ist alles recycelbar. Meine Muskeln wären auch oder sind auch trainierbar, aber dafür muss ich etwas tun. Ja, und die Bereitschaft dazu ist in den skandinavischen Ländern deutlich höher. Die Niederländer sind phänomenal, was deren Technologien angeht, des Recyclings. Wir Deutschen ziehen nach, insbesondere wenn Skandinavier oder Niederländer beteiligt sind an den Unternehmen. Nichtsdestotrotz will es auf dem deutschen Markt kaum jemand bezahlen. Wenn jemand Luxusgüter macht, ob da das Kilo Kunststoff 1 Euro, 4 Euro oder 9 Euro kostet, das Produkt aber 150 Gramm Kunststoff, wenn er, das interessiert niemanden. Ich rede wirklich vom Bau. Ich rede von Unternehmen, die 70.000 Tonnen Material im Jahr bewegen. Da macht jeder Cent im Einkauf einen Unterschied. Ja? Und natürlich könnten wir dagegen anarbeiten. Irgendwann wird eine Nachhaltigkeitssteuer kommen und oder Strafe. Wenn ich nicht 30% Rezyklat einsetze, zahle ich Strafe X. Was werden die Recycler dann machen? Die werden natürlich einen Preis finden, der sich irgendwo einpendelt zwischen dem Neuwarenpreis und der Strafe, die ein Verarbeiter zahlen müsste. Und dazwischen wird irgendwo dieses Pendel kommen. Und dann werden wir auch nachhaltig werden plötzlich. Das wird ganz schnell gehen. Weil wenn sie dazu gezwungen sind, dann ist es so.
Ja.
Dann wird es für uns Recycler aber deutlich komplizierter. Weil natürlich wissen das auch die Mahlgutlieferanten, die das Ganze vermahlen. Und die werden sich natürlich auch bezahlen lassen. Ist ja klar. So. Aber solange jetzt noch keine Regularien da sind, es gibt europäische Länder, die haben auch schon eine Kunststoffsteuer. Das heißt, Neuware wird höher besteuert als Rezyklat. Manchmal wird Rezyklat auch gar nicht besteuert. So, das fördert natürlich dann die Recyclingquote. Nichtsdestotrotz, das dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir eine Recyclingquote haben wollen, brauchen wir auch Neuware. Weil nur aus Neuware kann Recyclingware werden. Die Ketten werden ja bei jedem Anfassen wieder kürzer des Kunststoffes, ja, der Polymere. Und eine PET-Flasche ist nach vierfacher Wiederverwendung durch. Die können wir nicht mehr gebrauchen. Das Material ist so ausgenutzt, um es mal einfach auszudrücken, dass sie nicht, dann steht Müll, der verbrannt werden muss. Hier wäre ein Umdenken sinnvoll, dass wir sagen, wir recyceln die PET-Flasche, aber geben ihr ein zweites Leben in einer anderen Form. Vielleicht etwas, was unter die Erde kommt, Produkte, die einfach länger in sich gleich bleiben und nicht wieder geschreddert werden, um daraus nochmal das gleiche Volumen zu machen.
Also wir reden ja sonst häufig in der allgemeinen Öffentlichkeit darüber, Kunststoffe zu ersetzen oder generell grundsätzlich aus unserem Leben zu verbannen. Ich glaube, dass das schwierig möglich ist, das wissen wir alle. Aber du sagst, Kunststoff ist eigentlich ein nachhaltiger Rohstoff, wenn man ihn vernünftig und für die Produkte einsetzt, wo er auch wiederverwendet werden kann.
Kunststoff ist gar nicht wegdenkbar. Ja. Die Vielseitigkeit, die wir mit Kunststoff haben, gleichzeitig die Einfachheit der Verarbeitung, ist einzigartig. Ja, wir brauchen hier keine Hochöfen wie bei Stahl. Wir brauchen hier keine Pressen oder Geräte, mit denen ich Metall zersäge, zerspäne, sonstiges. Ich brauche keine großen Tischlereien, die aus großen Holzstücken irgendwas Kleines machen. Du kennst ja auch den 3D-Druck.
Ja.
Ja, ganze Häuser werden aus Kunststoff gebaut. So. Es ist nicht wegzudenken, aber es muss umgedacht werden. Ja? Es ist nicht nachhaltig, jetzt auch nur zu sagen, dass wir, weiß ich nicht, anfangen, irgendwelche Mischungen herzustellen. Gibt es auch. Ja? Es gibt Compounds, die haben 20, 30% Holzanteil. Aber nochmal, was Kunststoff so einfach macht, ist, dass ein bestimmter Kunststoff so viele tausende Anwendungen bedienen kann und dass eigentlich nur wenige Eigenschaften dabei eingestellt werden müssen. Wenn ich jetzt anfange, die Nachhaltigkeit damit reinzuspielen und ich fange an, irgendwelche Fremdstoffe damit reinzunehmen, dann entstehen wieder Nischen. So, und Nischen machen etwas unpraktikabel für den Lieferanten der Nischen. Jetzt ja komischerweise an der Quelle. Ist es mega, weil du hast deinen auserwählten Kreis und dein auserwählter Kreis kann nur bei dir kaufen. So. Es bremst aber Innovation und Fortschritt. Ganz klar.
Gibt es noch irgendwelche anderen Hebel, die du oder die ihr seht, vor allem auch vielleicht in der Produktion, um es weniger energieintensiv zu machen? Gibt es neue Technologien? Seid ihr auch in der Verwaltung dran, vielleicht irgendwo Nachhaltigkeit voranzustreben?
Jetzt, seitdem ich hier bin, klar, Nachhaltigkeit studiert, treibt das
Stimmt.
natürlich komplett voran. Du hast Low-Hanging Fruits. Gib den Leuten Homeoffice. Sparst du dir schon mal bei 50 Mitarbeitern, ich würde sagen, die Hälfte kommt mit dem Auto. Ja? Wenn jeder auch nur einen Tag pro Woche Homeoffice hat, sparen wir schon enorm CO2. So ist die Bilanz des ganzen Unternehmens schon mal reduziert. Technik. Es fängt an von Rechnern. Ja, jeder Rechner, der hier älter als 3, 4 Jahre ist, wird ausgetauscht, weil er einfach nicht mehr energieeffizient ist. Die CO2-Bilanz der Herstellung ist die eine Geschichte, aber die Langlebigkeit beim Laufen, es wird ersetzt. Wir versuchen, Parts davon zu ersetzen und die dann letztendlich für die Produktion zu benutzen. Kleinigkeit. Dann geht es aber weiter. Natürlich, unsere Maschinen sind extrem energie, ja, intensiv. Wir haben hier fast 5 Gigawatt Leistung im Jahr. Das ist enorm.
Das sind ein paar Häuser. Kannst du den Vergleich ziehen, den es immer im Fernsehen gibt, wie viele Einfamilienhäuser beheizt ihr oder beziehungsweise versorgt ihr mit Strom hier?
Also du kannst es dir ausrechnen. Wir leben zu Hause zu zweit und wir verbrauchen im Jahr, glaube ich, 2500 Kilowattstunden. Ja? Hier verbrauchen wir in einem richtig intensiven Monat, das war jetzt die Jahresleistung, die ich genannt habe, aber im richtig intensiven Monat verbrauchen wir roundabout, ich würde sagen, 500.000 bis 600.000 Kilowattstunden. Ja? Das ist
Das ist unglaublich. Aber
kann man sich gar nicht vorstellen.
Also ist das ein Anteil an eurer Kostenstruktur, der ganze Bereich Energie?
Nach Materialeinkauf und Personal der drittgrößte.
Ja. Hat sich das verändert in den letzten Jahren?
Okay. Ja, extrem. Wir haben nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine sind ja die Preise exorbitant explodiert. Sowohl der private Strom als auch der Industriestrom. Wir hatten Glück, dass wir einen langjährigen Vertrag abgeschlossen haben. Der ist nun jetzt leider Ende letzten Jahres ausgelaufen. Und unsere Konditionen haben sich nahezu verdoppelt. So. Während ich vergleiche das ja immer, man spricht ja mit Marktbegleitern aus dem Ausland, ja, wenn man sie auf Messen trifft. Die Polen zahlen ungefähr ein Drittel von mir, die Franzosen ein Viertel.
Das ist ein fantastisches Beispiel, weil ich finde gerade diese Diskussionen, wie sie in der Öffentlichkeit geführt werden, sind immer sehr abstrakt, wenn man sagt, man verliert die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland. Aber bei euch kommt das ja auf dem Tisch an. Theoretisch müsstet ihr eure Preise um 50% erhöhen und das an die Kunden weitergeben. Und das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn die in Polen oder wo auch anders die Produkte viel günstiger bekommen.
Das ist ein Angriff auf zwei Fronten. Einerseits sind es die Energiepreise, die viel höher sind hier. Und andererseits sind es die Importe, die aus dem Ausland kommen, die viel günstiger sind. Das heißt, in meiner eh schon sehr komplizierten Kostenstruktur kommen noch Erhöhungen on top. Es kommt Bürokratie
hinzu. Steigende Personalkosten.
Steigende Personalkosten. Ich muss mir externes Wissen hinzukaufen. Das muss ich bezahlen. Das wird mir aufgesetzt. Ich bekomme Auflagen, die ich erfüllen muss. Sonst kann ich gar nicht produzieren. Das kostet alles Geld. Oder ich umgehe es, indem ich Ware aus Südamerika kaufe, aus Asien. Und diese Ware kommt hier an. Die schippert 8 bis 12 Wochen über jegliche Meere, die wir haben. Umfährt einen sehr gefährlichen Suezkanal, ja, ist also nochmal 2 bis 3 Wochen länger unterwegs und ist immer noch so viel günstiger, dass die Kunden sagen, das können wir machen.
Nachhaltig ist es aber nicht.
Und da beißt sich der Hund im Schwanz.
Ohne dass wir jetzt zu politisch werden, weiß ich ja aber, dass du trotzdem ein bisschen ein politischer Mensch bist, oder vielleicht sogar durch die unternehmerische Situation dadurch gezwungen wirst mit Sicherheit. Du bist bei den WJ aktiv, den Wirtschaftsunion, für die es nicht wissen, im Verband die jungen Unternehmer. Was sind das? Ich glaube, wir haben schon einige deiner Themen abgehandelt oder zumindest kurz angeschnitten, aber was ist das, was dich gerade stört oder was sind deine Kernthemen, die es für euch schwer machen?
Das Allerschwierigste in Deutschland ist einfach, dass die Konsumenten keine Planungssicherheit haben. Ja. Mein ältester, bester Freund und Trauzeuge ist der älteste BMW-Händler der Welt. Mit seiner Haut möchte ich nicht stecken. Was passiert denn jetzt mit Hybridautos? Was passiert denn mit Elektroautos? Gibt es ab Februar eine Förderung, noch bevor wir eine neue Regierung haben? Welche Regierung könnte welchen Einfluss haben? Der ist direkt am... Wir sind B2B. Er ist hauptsächlich am Konsumenten. Ja? Du weißt es ja selber von dir auch. So, wer kann denn gerade wirklich planen, was in den nächsten Jahren ist? Als Konsument. Und von den Konsumenten leben wir. Als Unternehmen ist es ja noch schwieriger. Wir haben doch keine Ahnung, kriegen wir Förderung oder nicht? So, ich verstehe auch dieses Thema Förderung in Deutschland grundsätzlich nicht. Du musst dir vorstellen, wir zahlen als Unternehmen erstmal enorm viel Steuern, die wir dem Staat zur Verfügung stellen, damit der dann in abgespeckter Form Förderprogramme erstellen kann, damit wir Gelder bekommen könnten, auf die wir uns bewerben müssen, die wir gar nicht bräuchten, wenn wir sie erst gar nicht ausgegeben hätten. Und das ist der Kampf, den ich hier jeden Tag kämpfe. Blödes Beispiel. Ich möchte hier gerade eine neue thermische Nachverbrennung installieren. Du musst dir vorstellen, sämtliche Gase, die bei uns auf den Maschinen entstehen, kommen in einer Art Schornstein, einfach abgekürzt und werden dort nochmal zersetzt. Dafür brauche ich Erdgas. Die neue Anlage, die ich haben möchte, verbraucht 80 bis 90% weniger Erdgas gegenüber heute. 80 bis 90%. So, jetzt wird angefragt, ob das förderfähig ist. Die Antwort, ja, wenn Sie auf 100% Erdgas verzichten. Ich sage, ja gut, das könnte ich machen, aber dann muss ich auf Wasserstoff gehen. Ich muss mir hier einen Wasserstofftank aufbauen, habe ganz neue Brandschutzrichtlinien und das Ganze kostet auch noch mehr. Und der Hersteller garantiert mir nicht mal, wie denn der Ablauf geht, weil es für ihn auch ein Testprojekt wäre. Würden Sie das fördern? Ja, dann ja, aber das müsste man erst mal sehen, wenn es steht, so nach dem Motto. Ich sage, wie bitte? Dann sage ich, gut, dann bleiben wir bei den 80%, dann kriege ich ja 80% der Förderung, oder? Nee. 100 oder 0?
Wahnsinn. Ja, ich finde diese Förderprogramme, es ist, also auf der einen Seite habe ich das Gefühl, auch gerade Unternehmer rennen oder bewegen sich häufig dann erst, wenn es Förderprogramme gibt. Aber du hast natürlich recht. Der Grund dahinter ist, dass man in seiner Autonomie beraubt wird, indem einem sehr viel weggenommen wird, wo man dann nicht mehr selber entscheiden, wie man es kann, wie man es am besten verwendet. Und ich glaube, das ist auch das, was vielen Menschen so auf den, ja, oder gerade Unternehmern auf den Nägel brennt oder was man wirklich scheiße findet, dass man einfach die Entscheidungsfreiheit nicht mehr hat oder einem gesagt wird, was jetzt besser ist oder wie es besser funktioniert für Menschen, die ja ganz woanders sitzen und den Betrieb nicht mehr wirklich kennen.
Du, es entwickelt sich ja so weit, was ich auch gut finde. Das Thema Nachhaltigkeit und wie nachhaltig ist mein Unternehmen, wird langfristig auch meine Kreditwürdigkeit beeinflussen bei Banken. So, Banken sind da ja ganz stark hinterher, um ihre Scorings sowas einfließen zu lassen. Ist für mich hier super, weil ich kann nachweisen, dass wir, was ich eins sagte, ein Zehntel des CO2-Ausstoßes gegenüber Neuware, das funktioniert alles gut. Du brauchst einen Fahrplan, auf den du dich verlassen kannst. Und aktuell sind wir verlassen. Es ist einfach so, ja. Die extrem hohen Energiekosten, natürlich wehren wir uns dagegen. Aber ich würde doch viel lieber dieses Geld nutzen, um Leute neu auszubilden, um einen dualen Studienplatz hier bei uns zu schaffen, der letzten Endes dann auf eine Universität geht, die spezialisiert ist. Da gibt es ja zig. In Linz ist eine entstanden, Würzburg ist das Mekka des Kunststoffes, ja, wo Leute aktiv forschen können. Aber sowas kostet Geld. Und dieses Geld wird gerade aufgefressen durch viel zu hohe Energiekosten. Und das ist volkswirtschaftlich eine pure Katastrophe. Und weil du ja meinst, wir wollen nicht politisch sprechen. Aber meiner Meinung nach, ich kann es nie nachvollziehen, warum für einen politischen Posten nicht entweder ein volkswirtschaftliches Wissen notwendig ist, ja, oder zumindest in den Teilen, die die Wirtschaft betreffen, Expertenwissen vorausgesetzt wird. Das ist für mich eine pure Katastrophe.
Absolut. Ich meine, der einzige oder eine der wenigen Ministerposten, der ja so gestrickt ist, ist der des Justizministers, wo man zumindest das studiert haben muss. Genauso finde ich seine Frechheit oder finde ich es schwierig zu vertreten, dass die Menschen, die ein Ministerium führen, eine Organisation mit tausenden Mitarbeitenden, in der Regel ja keine Führungskompetenz oder Organisationskompetenz haben. Auch das passt nicht so ganz zusammen. Aber vielleicht ist das auch eine gute Überleitung, weil auch ihr seid ja wirklich ganz hart betroffen von den Themen und auch, glaube ich, wahrscheinlich wird es mehr wahrgenommen in der Belegschaft bei euch. Wie gehen die Mitarbeitenden damit um? Wie geht ihr da im Team damit um mit dieser Unsicherheit? Habt ihr das Bedürfnis, da mehr miteinander zu kommunizieren? Versuchst du die Leute stärker daran einzubinden oder ist das eher so, dass du versuchst, das im Vorteil der Organisation ein bisschen davor zu schützen? Wie geht ihr damit um?
Bin ein extrem transparenter Geschäftsführer. Ja? Ich kommuniziere alles. Alles. Das Einzige, was hier wirklich hoch und heilig ist, sind Krankheiten von Mitarbeitenden, von denen ich weiß, und die Gehälter. Ja? Und alles, was unter den Datenschutz fällt. Aber ich kommuniziere die Umsatzzahlen. Ich kommuniziere die Aufträge. Es gibt so ein super spannendes Interview mit Tony Blair. Das heißt, niemand möchte mit einem depressiven Piloten fliegen. Und wir hatten hier das Problem im Unternehmen, dass es einige depressive Piloten gab. Ja. Und das hat die Belegschaft runtergezogen. Das habe ich aktiv gemerkt. Und dagegen lenke ich gerade an. Ich schütze die vor allem. Ja, die Mitarbeitenden für mich sind wirklich, das ist das Team, auf das ich mich verlassen kann. Da danke ich auch dieser holokratischen Unternehmung, die ich kennengelernt habe, weil daran merkst du wirklich, derjenige, der für die Problemlösung am meisten beitragen kann, der ist im Lead. Der soll das annehmen. Und es kann sein, dass er beim nächsten Problem oder bei der nächsten Herausforderung ein ganz normales Teammitglied ist und nicht mehr im Lead ist, sondern jemand anderes. Und das zu verstehen, ist ganz, ganz schwierig. Und ich gebe jedem Mitarbeiter hier die Verantwortung. Ja? Jeder kann Verantwortung nehmen. Wenn er sagt, ich übernehme die Verantwortung, bekommt er sie. Und er muss dann daraus was machen. Das ist ganz klar. Und daher hole ich die Mitarbeiter ab. Ich habe von vornherein allen Leuten gesagt, als wir diese Energieverträge verhandelt haben und, was das für uns bedeutet. Ich habe immer gesagt, heute ist der Strompreis dort, was für uns heißen würde, Summe X Mehrausgaben für Strom. Und gleichzeitig dahinter, um es denen darzustellen, gesagt, wie viel LKW mehr vom Hof fahren müssen, damit wir das Geld verdienen. Und damit holst du die Leute. Ja? Und gibst denen aber gleichzeitig Sicherheit.
Ja, Sicherheit und auch Lösungskompetenz, ne? Weil ich glaube, das ist genau der Ansatz, um dann den zu fahren, damit die Menschen kreativ werden, damit man überlegt, was kann man tun, wenn du gesagt hast, Kompetenz Leads oder der am meisten dazu beitragen kann, führt das Thema an. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir auch in den Generationenübergang fast so ein bisschen verpasst haben. Also mir begegnet das selber häufig, auch ohne altersdiskriminierend zu sein, aber mit Menschen, die kurz vorm Ausscheiden im Beruf stehen und jetzt vor nochmal einer sehr schwierigen, sich schnell verändernden, noch vor allem technologischeren Welt stehen, dass sie das Gefühl haben, abgehängt zu werden. Das gilt, glaube ich, auch Unternehmern so, die seit 50, 30 Jahren im Spiel sind und gerade jetzt merken, es wird schwieriger, wir bekommen weniger Unterstützung. Und ich glaube, auch das ist ein Grund, der sich so gesamtgesellschaftlich auswirkt, dass wir mehr uns um die Probleme sorgen, habe ich so das Gefühl. Und da hoffe ich, dass du oder dass wir oder gerade auch die jüngere Generation, die jetzt in den Unternehmen geht, da auch vielleicht einfach mal ein bisschen anderen Wind nochmal mit reinbringt und es schafft, die Menschen wieder mehr abzuholen. Weil das passiert in Unternehmen viel zu wenig, aber noch viel mehr oder viel zu wenig in der Politik. Und deshalb finde ich das ganz cool, dass du gerade auch aus der soziokratischen Perspektive, es gibt zwei Folgen vorher, spreche ich mit Stefan Keil von dem Unternehmen Lindig, das ist ein Partner von uns, der beschreibt ganz genau, wie er in die Soziokratie gegangen ist mit der Unternehmung. Deshalb vielleicht mal hier der kurze Verweis auf diese Folge. Aber auch da finde ich sehr spannend zu diskutieren, was macht das mit einer Organisation, was macht das mit dem Team, vor allem, was ist daran gut und was ist daran schlecht. Was kann man davon mitnehmen?
Ganz klar, also gerade die Gen Z. Was regen sich die Leute über die Gen Z auf? Du kannst nicht mehr hören. Ja, es gibt viele Beispiele. Wenn irgendwelche populistischen Zeitschriften Artikel veröffentlichen über ein Mädel, was vielleicht 19 ist und keine Lust hat, 20 Stunden die Woche zu arbeiten. Mein Gott, das gab's, da kann ich dir auch 25-Jährige zeigen, 38-Jährige, 62-Jährige, finde ich immer ein Beispiel für.
Man sollte auf die 69er-Generation schauen. Ich glaube, die haben ihre Eltern auch sehr verärgert.
Naja, logisch. Ich habe letztes Jahr drei Leute aus der Gen Z eingestellt. Die Jungs sind Bombe. Die haben so eine Gier nach Wissen, so eine Gier danach, dieses Unternehmen, aber auch die Unternehmung und die Branche kennenzulernen, zu verstehen. Der eine ist jetzt seit, glaube ich, 9 Jahren mittlerweile in der Recyclingbranche tätig. Der ist so auf Zack, der hat so Lust, was zu bewegen, was zu verändern. Und gerade bei mir, wo er merkt, dass ich hasse den Begriff Chef. Ich drehe durch, wenn ich das Wort, jetzt muss ich mit meiner Chefin, mit meinem Chef reden. Diesen Begriff gibt es für mich nicht. Ich bin Geschäftsführer im Handelsregisterauszug und gegenüber dem Gesellschafter. Wo ich dieses Amt bekleiden muss, tue ich es. Hier bin ich einfach Teammitglied. Und das weiß die Gen Z zu schätzen. Alle darüber wissen das auch zu schätzen, können damit aber überhaupt nicht umgehen. Mein Vorgänger war ein sehr stark, ja, hierarchieorientierter ist jetzt vielleicht falsch ausgesagt, aber die Leute haben wirklich nie Entscheidungen selber getroffen. Wir haben hier ein Problem, das hast du mir ja gezeigt, dann versuche es doch erstmal selber zu lösen. Und so langsam merke ich diese schönen Effekte, dass die Leute merken, oh, der beschäftigt sich gar nicht mehr mit Mikromanagement, der beschäftigt sich damit, mir den angenehmst möglichen Arbeitsplatz, eine Comfortzone zu schaffen und möchte dafür von mir keine Probleme, sondern Lösungsvorschläge haben und Entscheidungsgrundlagen, Entscheidungshilfe. Und das funktioniert so genial. Ne? Die kommen hier rein und sagen, pass auf, wir haben das Problem, aber meines Erachtens nach gibt es die drei Lösungen und ich empfehle Lösung 2, weil. Das ist für mich perfekt, weil sonst hätte ich ja das Problem erstmal angucken müssen, mir selber Gedanken machen müssen. Hat er recht? Nee, der empfiehlt mir was. Seine letzten drei Empfehlungen haben immer gepasst. Mach das. So. Und deswegen sage ich, du musst heute mit dem Personal super, super eng sein. So, du musst mit denen, weiß Gott, mit niemandem befreundet sein. Dazu zwinge ich niemanden. Ja? Wer Lust hat, nach Feierabend mit mir mal zusammenzusitzen und zu quatschen, auch mal über private Themen, mache ich das. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Die Distanz muss nicht mehr so sein wie früher mit, gehe ich jetzt rein, bleibe ich draußen.
Ja, ich glaube, das ist einfach ein Mentalitätswandel. Und ich finde es toll, dass du das gerade auch mit der Gen Z so hervorgebracht hast, weil ich finde, wir bauen nur Grenzen und Mauern auf, indem wir uns gegenseitig nicht mehr auf Augenhöhe behandeln, sondern immer nur die anderen Bedürfnisse, die Hindernisse in den Vordergrund stellen. Und natürlich entwickeln Generationen, die völlig anders sozialisiert sind, ein anderes Umfeld, haben andere Bedürfnisse. Und ich glaube, das ist ganz normal. Nur man sieht halt, oder wir stecken halt im größten Teil in Systemen, die für die Bedürfnisse von Menschen gemacht wurden, die vor 40 oder 50 oder 60 Jahren in den Beruf eingetreten sind. Und jetzt sehen wir uns halt mit anderen Menschen konfrontiert. Und ich glaube, das ist eine der Hauptherausforderungen, die ganz viele keine Lust haben, sie anzugehen oder kein Verständnis dafür haben. Und dann ist es halt am einfachsten zu, ja, polarisieren oder populistisch zu sein und sich da gegenseitig Vorwürfe zu machen oder eine Generation zu verunglimpfen. Das ist eine Sache, die mich auch persönlich ganz groß aufregt, weil wenn mir oder uns immer gesagt wird, hier, ihr seid faul und ihr habt keinen Bock auf Arbeit, dann bin ich es auch irgendwann. Also,
Natürlich, natürlich.
muss man die Situation für sich nutzen.
Ja, klar. Zeit zwei. Stimme ich dir voll zu.
Du, ey, wir sind schon, ich könnte ewig weiterquatschen, aber müssen uns natürlich auch ein bisschen mit der Zeit der Zuhörenden umgehen. Deshalb magst du vielleicht noch einen kurzen Blick in die Zukunft wagen. Also, wo geht ihr hin? Was sind jetzt noch die Projekte, die ihr angeht? Was sind auch deine persönlichen Punkte, die du hier noch verändern möchtest?
Ganz klar, Digitalisierung steht voll auf der Fahne. Ja, die Branche ist, was, und, nee, kannst du glauben, ich habe das mal beruflich gemacht. Die Branche ist sehr weit hinterher, was Digitalisierung angeht. Ja, die freuen sich, dass sie Portale haben, wo man Bestellungen abgibt. Wir müssen
Immerhin,
digitalisieren.
ich sehe ja keinen Aktenvernichter im Büro.
Nee, du siehst auch nicht mal ein Telefon. So, ich habe mein
Richtig,
Telefon
ja.
rausgeschmissen, weil das nervt mich. Allein diese Kordel zu sehen, das geht nicht. Kurz und knapp, ich habe mir auf die Fahne geschrieben, ab 1.7. sind wir papierfrei. Komplett papierfrei. Das ist aber nur eine Kleinigkeit, ja. Das ganze Unternehmen muss sich verändern. So. Wir müssen digitale Instrumente nutzen, um unsere Produktivität zu steigern. Ja, das heißt, 30%, wir werden jetzt eine neue ERP-Software hier etablieren, die wird uns ca. 30% Zeitersparnis in den täglichen Workflows einbringen, die dann wieder freigesetzt wird, um die Arbeit eines jeden, der damit arbeitet, produktiver zu gestalten und Freiräume zu schaffen, um neue Ideen einzubringen. Das Geschäftsmodell an sich wird sich vollkommen verändern, ja. Während jetzt Handel und Recycling oder Compounding nebenher gehen. Wir haben einerseits Compound-Kunden, wir haben andererseits Handelskunden und wir haben ein paar, die beides von uns bekommen. Die Vision ist es, dem Kunden einen One-Stop-Shop zu bieten. Das heißt, mit dem Kunden gemeinsam Projekte zu entwickeln, wo wir beide Materialien vielleicht so aufbereiten, dass wenn irgendwann eine Mindestrezyklatquote eingeführt wird, wir bereits vorgefertigte Produkte für ihn haben. Er muss nicht mehr bei sich die Maschinen einstellen, wenn er die Produkte zusammenschmeißen will. Er muss nicht investieren, um seine Maschinen zu ergänzen durch eine mögliche Vormischung oder was auch immer. Nein, wir liefern ihm das Produkt. Er schmeißt es auf die Maschine, wie jetzt entweder die Neuware oder unser Rezyklat. Ja. Ein weiterer Punkt ist auch, dass wir uns internationalisieren werden, sehr stark. Ja. Wir sind jetzt schon mit unserem Compound, was ich gesagt habe, in Skandinavien, wir sind in Österreich, wir sind in der Schweiz, wir sind in Frankreich, ein bisschen in Polen. So, ich spreche zum Glück die polnische Sprache, ja, und entwickle unser Unternehmen gerade extrem in diese Richtung. Das hat auch den Hauptgrund, wenn du dir mal das prognostizierte BIP anschaust, hast du kaum ein Land in Osteuropa, was unter 3% ist. Das spüre ich dieses Jahr jetzt schon. Letztes Jahr war schon vernünftig. Da sind die, glaube ich, bei 1, irgendwas Prozent rausgekommen. Jetzt werden die 3%, die streben sie an, einfach um dem Rest Europas zu zeigen. Und die Internationalisierung des Unternehmens ist ein ganz, ganz großer Punkt. Also das heißt, wir werden unser Know-how ins Ausland tragen. In welcher Form das sein wird, darüber kann ich noch nicht reden, darf ich noch nicht reden, wie auch immer, aber wir sind gerade dabei, Partnerschaften aufzubauen und solche Geschichten. Ja.
Was sind oder was waren für dich persönlich auch die größten Learnings auf deiner Reise und jetzt mit dem Eintritt ins Familienunternehmen? Denn du hast ja viel gesehen, aber das ist ja nochmal ein ganz anderer Stopp als die vorher. Von Beratungen, von Konzernen und jetzt kleiner, familiärer mit der Frau, sogar auch noch in der Rolle in der Organisation. Also du musst jetzt nichts Privates erzählen, was bei euch, worüber bei euch ein
Nee,
bisschen gestritten
da gäbe es auch
wird.
Ärger. Nein, Quatsch. Also, du hast, alles hat, jede Medaille hat zwei Seiten. Ja? Die Herausforderungen sind natürlich, abends am Tisch wird, wenn man zusammenkommt mit der Familie, über das Geschäft gesprochen. Du hast einen enormen Druck, weil du weißt, du bist nicht hier als normaler Geschäftsführer, der schon die Verantwortung von 50 Mitarbeitern hat, plus deren Familie. Wenn du das mal hochskalierst, reden wir von 120 Leuten mit Kindern etc. Plus deine eigene Verantwortung, dass dein Geld reinkommt. Nee, du sorgst letzten Endes dafür, dass deine Familie existiert. Ja, so, dass du, was sie aufgebaut haben, sehr schwer weiterführst, weiterentwickelst und auf gar keinen Fall verschlechterst. Jetzt bin ich in der größten Krise überhaupt reingekommen, weil 2023, 2024, 2 Jahre hintereinander rückläufiges Wachstum des Landes. Wir spüren es voll. Wir sind zum Glück agil. Mir noch lange nicht agil genug. Aber das sind natürlich die Herausforderungen. Die Chancen gleichzeitig kannst du sofort nutzen, um diese Herausforderung zu beseitigen. Ja? Das heißt, ich habe diesen Vertrauensvorsprung. Wenn ich mit etwas antrete, dann ist es für mich deutlich einfacher, als wenn ich an einen Gesellschafter einfach antrete. Mhm. Ja? Er weiß von vornherein, ich würde nicht um Freigabe etwas bitten, wenn es nicht wirklich notwendig wäre, wenn es nicht einen Mehrwert hätte. Natürlich wird es hinterfragt. Ja, logisch. Ich muss meine Budgetzahlen hier auch aufstellen mit meinen Kollegen und vertreten und nachvollziehbar gestalten und auch wirklich kommunizieren. Ja, jede Woche werden hier Wochenberichte erstellt. Der Vertrauensvorsprung und damit auch die Entscheidungsfreiheit, die ich hier habe, ist dadurch, dass es ein Familienunternehmen ist, eine ganz andere. Also so das gibt ja auch so ein bisschen, gerade wenn du eintrittst, Welpenschutz. Mhm. Ja, und wahrscheinlich ist die nächste Frage, die du stellen wollen würdest, wie anderen Nachfolgern, ob ich es denen empfehlen würde zu machen. Oder.
Das hast du gut erraten, wenn du jetzt Nein sagst, der Podcast hier beendet.
Genau. Ich kann es jedem empfehlen. Und ich kann es jedem empfehlen, so schnell wie möglich zu machen. Weil was du vor Ort lernst, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und das Thema Nachhaltigkeit, ich finde Startups mega. Ich finde es super, dass jährlich so viele neue Startups entstehen und die Leute versuchen, die Welt ein Stück besser zu machen und von der Uni motiviert gleich alles anders, so kleine Elon Musk, das finde ich Hammer. Wir dürfen uns nicht vergessen, in Deutschland so werden ja Zahlen von 250.000 bis 400.000
nicht. Die letzte Zahl war 500.000 jetzt für dieses Jahr. Ne? Das ist so
unglaublich. Also wirklich bis zu 500.000 meinetwegen nicht Nachfolge vorgesorgte Unternehmen. Das ist eine Zahl, das können wir uns gar nicht vorstellen. Daran hängen, wir haben in Deutschland 46 Millionen Beschäftigte, 2 Millionen Selbstständige. Jetzt kannst du dir ausrechnen, verteilt auf diese 500.000 Unternehmen, wie viele Arbeitsplätze daran hängen. Es ist nicht nachhaltig, noch ein neues Unternehmen und noch ein neues Unternehmen und noch ein neues Unternehmen zu gründen. Ja, in Nischen, wo wir sie brauchen. Aber ich muss das Rad nicht neu erfinden. Ich finde es viel wichtiger, dass gerade Unternehmen, es gibt so, ich kenne so viele Freunde, die aus Unternehmerfamilien kommen, die es nicht weitermachen. Ja, okay, vielleicht in manchen Fällen ganz sinnvoll, weil wenn du dafür nicht brennst, dann kann es nichts werden. Ja? Hier ist doch der Ansatz. Und deswegen finde ich auch die Familien, es gibt ja auch viele Familien, die von vornherein, ohne es auszuprobieren, sich denken, der kann das nicht, der kriegt das nicht hin, der hat nicht die Durchsetzungskraft oder sonstiges. Nee, das muss gemacht werden. Und gleichzeitig, meine Konstellation ist jetzt eine besondere, weil in diesem operativen Unternehmen war ja niemand aus der Familie. Ja. Dementsprechend ist es auch super wichtig, wenn es diese Konstellation ist, dass die Familie auch die operativ tätigen Mitarbeiter und vor allem die Geschäftsführer abholt und denen ganz klar sagt, das ist der Fahrplan. Und eure Aufgabe ist jetzt nicht nur Geschäftsführung, eure Aufgabe ist es, diese Person, die aus meiner Familie ist, voll abzuholen und euer gesamtes Wissen in ihn reinzustecken. So, da muss ich sagen, wie gesagt, ich arbeite hier jetzt sehr eng, vor allem mit dem Geschäftsführer im Handel zusammen. Das läuft Bombe. Der hat von vornherein auch meinem Schwiegervater gesagt, das ist genau der richtige Weg. Ja? Die ganze Zeit, die er jetzt hier noch hat, gibt er mir alles an Wissen ab, was er hat. Und das ist super sinnvoll. Deswegen kann ich jedem empfehlen, der sich auch nur ansatzweise mit dem Geschäft der Familie identifizieren kann, das zu machen. Und natürlich auch gerne unter Bedingungen. Ich habe auch gesagt, hey, wir müssen richtig Geld investieren in Innovation, in Digitalisierung, in Nachhaltigkeit, obwohl wir schon nachhaltig sind. Und dann funktioniert sowas wunderbar.
Beeindruckende Worte und vielen Dank für den Appell, weil ich stehe da hundertprozentig hinter. Es muss nicht, das wie du so schön gesagt hast, es muss nicht alles neu erfunden werden und wir müssen auch an die Jobs und an die Menschen denken, die jetzt schon in Organisationen zu Hause sind und diese gemeinsam sichern. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass du so offen und so viel erzählt hast über euch. Ihr seid ein ganz tolles Unternehmen und ich finde es beeindruckend, was ihr alles geschafft habt und was ihr in Zukunft vorhabt. Danke an alle, die zugehört haben und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.